Gut, ich möchte mich noch mal ganz kurz vorstellen für die Gäste und für die, die jetzt in der ersten Stunde noch nicht da waren. Also mein Name ist Martin Wegehaupt, ich bin in der Gemeinde in Aufham und ja, soll euch ganz herzlich grüßen. Dankeschön, ja, das ist ein Service. Soll euch ganz herzliche Grüße sagen von der Gemeinde in Aufham. Und ich berichte dann auch noch ein wenig von unserer Gemeinde, weil das hat ein bisschen auch mit der Predigt zu tun, also so, womit wir uns gerade so beschäftigen. Genau. Jetzt weiß ich auch nicht, ist das in Ordnung, wenn ich bayerisch rede, oder ist das irgendwie, ja, ist das okay? Gut, okay. Ja, bevor ich mit der eigentlichen Predigt anfange, möchte ich eigentlich ganz gern einen Artikel vorlesen. Aus einer Zeitschrift, die ich gefunden habe. Die Zeitschrift heißt Lydia, das ist eine Frauenzeitschrift. Ich habe gesehen, auch Männer können mal einen Artikel aus einer Frauenzeitschrift lesen, schadet auch mal nicht. Gell? Ja, da möchte ich euch was gefunden, was ich euch gern vorlesen möchte. Das Ganze heißt Hallo Papa, mit Gott reden wie mit einem Vater. Und der Autor schreibt da über die Beziehung zu seiner Tochter. Als meine älteste Tochter 13 war, verpatzte sie bei einem Vorspielabend ihren Auftritt. Jenna wurde später eine erstklassige Pianistin, aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Sie hatte ihren eben vor einem Saal voller Zuschauer, unter denen auch viele Angehörige und Freunde waren. Zu Anfang klappte alles prima. Ihre Finger glitten über die Tasten, aber mitten im Stück sprang ihr musikalischer Zug aus den Gleisen. Ich sehe sie immer noch vor mir, den Blick starr nach vorn gerichtet, die Finger wie mit Sekundenkleber festgeklebt. Sie ging ein paar Takte zurück und setzte noch einmal an. Keine Chance. Sie konnte sich um nichts in der Welt daran erinnern, wie es weiterging. Es war mucksmäuschenstill. Man hörte nichts außer den klopfenden Herzen ihrer Eltern. Komm, Liebling, du schaffst das. Versuch es nochmal. Gib nicht auf, gleich fällt es dir wieder ein. Das tat es auch dann wirklich. Jennas mentale Blockade löste sich und sie spielte das Stück zu Ende. Sie hob sich mit bebendem Kinn und verbeugte sich kurz. Das Publikum spendete mitfühlenden Applaus. Sie stürzte regelrecht von der Bühne. Dennerlin und ich standen hastig auf und trafen sie an der Seite des Saals. Sie warf die Arme um mich und barg das Gesicht an meiner Brust. Ach, Papa! Das genügte. Dennerlin und ich hüllten sie von beiden Seiten in unsere Liebe ein. Ja, wenn eine Umarmung Scham beseitigen könnte, hätte sie es getan. In diesem Moment hätte ich ihr die Sterne vom Himmel geholt. Alles, was sie gesagt hatte, war, ach Papa, das ist ein guter Gebetseinstieg. Gebet beginnt mit einem ehrlichen, tief empfundenen, ach Papa. Jesus hat uns gelehrt, unsere Gebete so zu beginnen, unser Vater im Himmel. Matthäus 6, Vers 9. Oder genauer, unser Abba im Himmel. Ja, das steht jetzt nicht an der Stelle in Matthäus 6, 9, aber wir wissen, dass das an anderer Stelle steht. Und Abba ist ein intimes, zärtliches, volkstümliches Wort, die wärmste der aramäischen Bezeichnungen für Vater. Keine Förmlichkeiten mehr. Stattdessen Nähe. Jesus lädt uns dazu ein, so zu Gott zu kommen, wie ein Kind zu seinem Papa kommt. Und wie kommen Kinder zu ihrem Papa? Ich bin auf einen Schulhof gegangen, schreibt hier der Autor, um es herauszufinden. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt und mir Notizen gemacht. Wie reagiert ein Kind, wenn es seinen Vater auf dem Parkplatz sieht? In der Schule. Yippie, schreit ein rothaariger Junge. Eis essen, rief ein sommersprossiges Mädchen und bezog sich dabei offenbar auf ein Versprechen, das der Vater ihm gegeben hatte. Papa, hier rüber, schubst mich an, schrie ein Junge mit einer Baseballkappe und rannte zu den Schaukeln. Ich hörte Fragen. Fahren wir nach Hause? Und ich hörte Jubelschreie. Papa, guck mal, was ich gemacht habe. was ich nicht gehört habe, war: Vater, es ist so gnädig von dir, dass du mit deinem Auto zu meiner Bildungsstätte fährst und mich zu dir nach Hause holst. Ich danke dir aus tiefstem Herzen für deine Barmherzigkeit. Deine Fürsorge ist wunderbar und deine Hingabe einzigartig. Ich hörte keine Förmlichkeiten und keine geschwollenen Ausdrücke. Ich hörte Kinder, die glücklich waren, ihren Papa zu sehen und die es nicht abwarten konnten, mit ihm zu reden. Gott lädt uns ein, auf genau dieselbe Art zu ihm zu kommen. Was für eine Erleichterung. Kommen Sie zu Gott wie ein Kind zu seinem Papa. Beten ist wirklich so einfach. Widerstehen Sie dem Drang, es kompliziert zu machen. Versuchen Sie nicht, kunstvolle Worte zu wählen. Entschuldigen Sie sich nicht für Ihr Gestammel. Keine Spielchen. Kein so tun, als ob. Seien Sie einfach ehrlich. Ehrlich zu Gott. Sagen Sie ihm alles, was Sie auf dem Herzen haben. Oder sagen Sie überhaupt nichts. Halten Sie ihm Ihr Herz hin und sagen Sie: Vater, Papa. Manchmal ist Papa alles, wozu wir imstande sind. Stress, Angst, Schuld, Kummer, Anforderungen. Alles, was wir zu Wege bringen, ist ein klägliches: Ach, Papa. Das genügt. Jenna sagte nur zwei Worte und ich schloss sie in die Arme. Ihr himmlischer Vater wird dasselbe tun. Ja, in Aufham befassen wir uns in der Gemeinde seit einiger Zeit mit der Entwicklung eines sogenannten Leitbildes für unsere Gemeinde. Und wir sind schon dabei schon verschiedene Schritte gegangen. Und wir haben 6 Ziele für uns als Gemeinde formuliert, mit deren Erreichung wir uns in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen wollen. Und ich möchte jetzt nicht alle 6 Ziele jetzt hier voll ausformuliert wiedergeben, nur mal kurz so die Bereiche, auf die diese Ziele sich ausrichten. Das ist einmal Beziehung des Einzelnen zum Herrn, Gebet, persönliches Wachstum im Glaubensleben, Gemeinschaft unter den Geschwistern in der Gemeinde, Leiterschaft und das Thema Außenwirkung. Und im Moment fokussieren wir uns aufs erste Ziel. Also wir haben seit einiger Zeit erst angefangen, sind jetzt bei diesem ersten Ziel, auf das wir uns fokussieren. Und das haben wir wie folgt formuliert. Ich habe euch da was mitgebracht, das muss ich dann wieder mitbringen. So wird unsere Gemeinde jetzt ganz frech entführt. Wir haben uns da so ein Plakat gemacht. Wir möchten in der Liebe zu Gott wachsen, indem wir in seiner Hörweite leben, auf seine Stimme reagieren und ihn in seinem Charakter und seinem Handeln erkennen. Wir möchten in der Liebe zu Gott wachsen. Und wir haben uns ein paar Sachen überlegt, wie wir dieses Ziel denn umsetzen wollen. Gell? Weil Ziel formulieren ist ganz toll und kann man ganz schön auf ein Plakat schreiben, aber was macht man dann damit? Gell? Ja, und wir haben dann... wir haben 2 Gemeindeversammlungen dieses Jahr gemacht. Das macht ihr, glaube ich, auch manchmal, dass ihr euch abends so trefft als Gemeinde und so bestimmte Dinge besprecht, so die Gemeinde betreffen. Und wir haben das dieses Jahr bis jetzt auch 2-mal gemacht. Und Ende Juni haben wir in einer Gemeindeversammlung besprochen, also so 4 Schritte zur Erreichung dieses Ziels. Das erste ist so die Selbstdisziplin und die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen zu fördern. Dann Raum geben für Zeugnisse, also das macht ihr hier. Ihr hier auch schon, das ist bei uns noch ein bisschen wenig. Wir wollen das gerne noch mehr fördern im Gottesdienst, in Hauskreisen, in der Jugend wird es auch schon gemacht oder auch ja, bei Gebetstreffen, dass wir einfach auch berichten, was der Herr getan hat in unserem Leben oder im Leben von anderen Menschen. Dann Zweierschaften einführen, Minigruppen, da stehen wir noch ziemlich am Anfang, aber das wollen wir gerne fördern, dass man in ganz kleinen Kreisen sich regelmäßig trifft und miteinander betet, sich miteinander austauscht. Und wir haben beschlossen, dass wir eine Predigtreihe machen, über die ja mit diesem ersten Ziel zu tun hat. Und da sind wir jetzt schon relativ weit. Also wir haben schon einige Predigten jetzt gemacht zu diesem Thema. Also eine Predigt war über das Vorrecht, Gott zu lieben. Eine Predigt über das Hören auf Gottes Stimme. Eine Predigt, wie man auf Gottes Stimme reagieren kann, am Beispiel von Abraham. Dann gab es 2 verschiedene Predigten über den Charakter Gottes. Wie ist Gott? Gell? wurde unter anderem festgestellt, Gott ist gut, Gott ist absolut treu und zuverlässig. Und wir haben noch viele andere Kurzpredigten und Erfahrungsberichte gehört in unserer Gemeinde, die mit diesem ersten Ziel zu tun haben. Ja, und wie ich schon gesagt habe, das erste Thema, zu dem wir dieses Ziel formuliert haben, das kann man so überschreiben mit unserer Beziehung zu Gott. Und ja, wir haben die bei uns im Leitertreffen, wo wir über diese Ziele gesprochen haben, da haben wir nicht jetzt so eine Prioritätenliste so ganz stark gemacht, was ist jetzt wichtiger? Ist jetzt wichtiger die Gemeinschaft, ist wichtiger das Gebet, was ist jetzt genau wichtiger? Aber es ist, denke ich, kein Zufall, dass das erste Ziel ist, also dass das erste Ziel mit der Beziehung zu Gott zu tun hat. Dann denke ich, das ist schon mit auch, glaube ich, so das Wichtigste, sage ich jetzt einfach mal. Das hat eine sehr zentrale, grundlegende Bedeutung, aus der die anderen Ziele und die anderen Dinge eigentlich alles so raus erwachsen. Und ich habe heute gesehen, dass ich da auch genau in der richtigen Gemeinde jetzt heute Vormittag bin, weil ich habe so schöne Schaukästen draußen. Und da habe ich dann entdeckt, ich habe es mal abfotografiert. Da habt ihr geschrieben, Gott liebt sie. Seine Liebe ist grenzenlos und bedingungslos. Es gibt nichts, was sich Gott mehr wünscht, als dass sie seine Liebe persönlich erfahren und in der Beziehung zu ihm den Sinn ihres Lebens entdecken. Und da konnte ich euch ja, voll zustimmen. Also ich glaube, Beziehung zu Gott, der Sinn unseres Lebens, das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Und mein heutiges Predigtthema hat mit der Hauptaussage dieses ersten Ziels zu tun, wir möchten in der Liebe zu Gott wachsen. Weil das ist die Hauptaussage. Das andere ist in dem, wie kann das geschehen? Also die Frage, wie passiert das? Gell? Weil die Liebe zu Gott soll natürlich nicht nur ein Gefühl sein, sondern also das darf es auch sein, selbstverständlich, aber es ist mehr. Gell? Es soll, die Liebe Gottes drückt sich auch in unserer ganzen Haltung, in unserem Handeln, in unserem Reden aus. Und mein Predigtthema heute heißt, in der Liebe zu Gott wachsen, unsere persönliche Beziehung zum Herrn. Das Wort Beziehung kommt so in der Bibel überhaupt nicht vor, steht nicht drin. Gell? Es ist eher so ein modernes Wort und es ist aber so, dass schon in den ersten Kapiteln der Bibel, da geht es um die Beziehung des Einzelnen zu Gott, beginnen mit der Beziehung von Abraham zu Gott. Und dieses Thema, das durchzieht dann die ganze Schrift, Beziehung des Einzelnen zu Gott. Unser Gott ist ein Gott, der Beziehung will und der Gemeinschaft will. Und ehrlich gesagt, ich persönlich glaube, dass das der Grund ist, warum Gott uns überhaupt erschaffen hat. Weil er selber, er ist der, der ist, er hat niemanden nötig. Aber Gott wollte ein augenscheinlicher Gegenüber haben, ein eigenständiges Wesen, mit dem er Gemeinschaft hat. Und wie wir wissen, hat gerade diese Eigenständigkeit des Menschen Gott sehr viel, ich darf es einmal menschlich ausdrücken, so viel Mühe gekostet. Und damit verbunden auch unvorstellbares Leid, um die Gemeinschaft mit den Menschen wiederherzustellen. Es hat ihn seinen Sohn gekostet. Und denn wie wir wissen, ist die Gemeinschaft des Menschen mit Gott ist durch die Sünde des Menschen zerstört worden. Und von da an hat der Mensch versucht, und damit meine ich natürlich auch uns alle, von da an hat der Mensch versucht, ja, sich vor Gott zu verstecken. Das hat mit Adam angefangen und das ist heute nicht anders. Erstmal versucht der Mensch, sich vor Gott zu verstecken und ja, versucht Gott zu belügen und zu betrügen, was eigentlich gar nicht geht, weil Gott durchschaut uns sowieso. Aber er versucht es trotzdem, der Mensch, und er hat sich gegen Gott aufgelehnt und sich abgewendet. Also der Mensch hat eigentlich gegenüber Gott alles da, was die Beziehung zu ihm zerstört. Und das sind übrigens die Sachen, die eine menschliche Beziehung auch zerstören werden. Gell? Dieses Lügen, sich abwenden, also ja, all diese Dinge, die der Mensch so, wie er sich Gott gegenüber verhalten hat. Aber wir lesen im Wort Gottes zum Glück auch immer wieder von Menschen, die ganz persönliche Beziehungen zu Gott gehabt haben. Und zwar auch schon im Alten Testament. Menschen, die trotz ihrer sündigen Natur diese engen Beziehungen zu Gott gehabt haben. Und wenn wir eben schon im Alten Testament Menschen wie Mose oder Abraham anschauen, dann müssen wir echt staunen. Also ich staune da schon, was die für Beziehungen zu Gott gehabt haben. Für enge Beziehung. Und natürlich gibt es in einem Neuen Testament ganz viele Beispiele, gell, wie Petrus zum Beispiel oder Johannes oder Paulus. von Mose, den ich schon erwähnt habe, der mit Gott im Zelt der Begegnung Gemeinschaft gehabt hat. Da heißt es im zweiten Buch Mose in Kapitel 33, Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte zum Lager zurück. So eine Beziehung hat Mose zu Gott gehabt. Und so nah ist Gott den Menschen schon im Alten Testament gekommen. Oder Abraham, von dem wir im 1. Mose 15 lesen, wo er ein ganz persönliches Zwiegespräch mit Gott hat, gell, längeres. Und Gott ermutigt ihn und sagt ihm, fürchte dich nicht. Gott erneuert seine Verheißung ihm gegenüber. Gell. Und wo der Abraham Zweifel anmeldet, dann nimmt ihn Gott und führt ihn raus und zeigt ihn den Sternen und sagt, schau, so zahlreich wie die Sterne des Himmels werden deine Nachkommen werden. Gell. So eine Beziehung hat Abraham zu Gott gehabt. Und so nah ist Gott dem Abraham auch schon im Alten Testament gekommen. Und dann im Neuen Testament, Johannes, einer der Jünger von Jesu, wo es heißt in Johannes 13, Vers 23, einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. So eine Beziehung hat der Johannes zu Jesus gehabt, dass er sie in der damals beim Essen üblichen Haltung, wo die Leute gelegen sind, sie an Jesu Brust gelehnt hat, gell? Ganz nah daher. Und also ich glaube, wenn wir diese Szene jetzt in dem Wort Gottes lesen könnten, dann darf man vielleicht zweifeln, ob sowas überhaupt möglich ist, gell? Ob Jesus überhaupt so ist. Ja, weil Jesus hat doch so eine gewisse Distanz. Gell? Und ja, wenn, dann darf er doch keinen bevorzugen. Gell? So komisch, wenn sich da einer an Jesu Brust lehnt. Aber der Jesus hat eine völlige Distanz gehabt, das ist richtig, aber er hat die Distanz zur Sünde gehabt und zum Unglauben. Aber er hat keine Distanz zu den Menschen gehabt. Sondern er hat Kontakt zu den Einzelnen aufgenommen. Der Jesus hat die Unreinen angelangt. Er hat die Jünger die Füße gewaschen. Er lässt Johannes an seiner Brust liegen. Und ich vermute mal, das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass der Herr Jesus die Jünger auch umarmt hat. Und vielleicht haben sie es ja auch dem Bruderkuss gegeben. Ja. Denn in der Szene, als der Judas ihn verraten hat, hat er Jesus umarmt und hat ihn geküsst. Und so schlimm dieser Kuss, also die Absicht dieses Kusses jetzt in diesem Fall war, aber der Kuss an sich wird uns eigentlich nicht als so etwas Außergewöhnliches dargestellt im Wort. Also von daher denke ich, der Jesus hat eine sehr enge und eine nahe Beziehung zu seinen Jüngern gehabt. Ja? So nah war der Herr Jesus seine Jünger. Wollen wir auch so eine enge Beziehung zum Herrn Jesus haben? So wie die großen Glaubenshelden, ja, wie Abraham oder Mose, wie David oder Salomo, wie Petrus, Johannes oder Paulus oder wie viele andere. So eine enge, vertrauensvolle, liebevolle Beziehung. Können wir uns das heute noch vorstellen? Ist die Zeit vorbei, wo das gekannt? Müssen wir uns damit abfinden, dass unsere persönliche Beziehung zu Gott vielleicht heute nicht so eng ist? Müssen wir mit irgendeinem Mittelmaß klarkommen? Hat Gott sich vielleicht verändert? Nein. Hat Gott irgendwas gemacht, dass es solche Beziehungen halt vielleicht heute nicht mehr so gibt? Oder liegt es daran, dass wir Gott akustisch nicht mehr hören? Oder dass der Herr Jesus nicht mehr leiblich jetzt hier auf der Welt ist? Ich bin jetzt mal ganz, also in meiner Gemeinde habe ich mir das getraut. Ich traue mich hier jetzt einmal ganz vorsichtig, das sozusagen. Wahrscheinlich ist es so, dass viele oder zumindest einige von uns im Moment nicht diese enge, feste, vertrauensvolle Beziehung haben, wie es jetzt vielleicht einige gehabt haben, von denen ich da berichtet habe. Aber ich behaupte, wir müssen uns nicht damit abfinden. Und ich glaube, wir dürfen uns auch nicht damit abfinden. Und ich komme da später nochmal drauf zurück. Die Bilder und die Vergleiche in der Bibel für die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die sind sehr unterschiedlich. Gell? Und manches erscheint uns auch irgendwie widersprüchlich. Also in der Beziehung zum einzelnen Menschen gangert das auch nicht, diese Gesamtheit der Bilder. Also wenn wir jetzt vorstellen, wir wären gleichzeitig jemandes Sklaven und gleichzeitig wäre das unser guter Freund, unser Enger. Das ist für uns, glaube ich, sehr schwer vorstellbar. Aber bei Gott ist es möglich. Gott ist so vielfältig. Gell? Er ist das volle Leben und er ist die Vielfalt in Person. In ihm ist die Fülle, heißt es. Und Gottes Beziehung zu uns, die ist total vielschichtig. Gell? Irgendwie ist er alles für uns. Natürlich gibt es ein ganz klares Gefälle in der Autorität vom Herrn, in seiner Souveränität, in der Macht gegenüber uns. Gott wird immer Gott sein und Gott bleiben und wir werden immer die Geschöpfe bleiben. Gell? Also das ist schon klar. Aber dennoch hat sich Gott zu uns herabgewendet und ist uns im Herrn Jesus auf Augenhöhe entgegengekommen. Und er möchte unser auch, nicht nur, aber auch unser Freund und unser Bruder sein. Ja, was heißt jetzt eigentlich Beziehung? Was ist eine Beziehung? Also das Wort Beziehung steht zunächst für die Relation von zwei oder mehr Dingen zueinander. Gell? Wir sind zwei Gegenstände oder zwei Personen zueinander positioniert. Und in der sozialen Hinsicht wird es so für den Kontakt meist für den Kontakt und für die Verbindung von zwei Lebewesen zueinander verwendet. Gell? Was haben die für eine Beziehung zueinander? Und es gibt zahlreiche Arten von Beziehungen. Es gibt die Geschäftsbeziehung, es gibt die Handelsbeziehung, es gibt die Eltern-Kind-Beziehung, es gibt die Freundschaft, es gibt die Partnerschaft, es gibt die Liebesbeziehung. Wie ist unsere Beziehung zu Gott? Ist die reine Arbeitsbeziehung? Sehen wir Gott nur immer als den Hausherrn an, als eine Art übernatürlichen Arbeitgeber, dessen Anweisungen wir ausführen, die er erteilt? Haben wir auch eher vielleicht so eine Geschäftsbeziehung zu Gott? Oder haben wir eine Liebesbeziehung zu Gott? Haben wir eine Beziehung zu Gott, die auch leidenschaftlich ist? Gell, so wie es im Psalm 1 heißt, habe deine Lust am Gesetz des Herrn. Eine Beziehung, die aus Freude über Gott geprägt ist, eine Beziehung, bei der wir am innersten ergriffen und richtig begeistert von Gott sind. Wir Menschen, zumindest in unserer Kultur hier, wir teilen ja immer so auf, gell? Ja, wir sollen eine Beziehung zu Gott haben, bei der wir seine Diener sind und die seine Anweisungen ausführen, aber wir sollen ja Gott ja auch schon auch lieben, gell? Natürlich, aber ja, nicht zu viel mit dem Gefühl, gell? Weil dann wird es so oberflächlich und irgendwie so schwärmerisch, das ist vielleicht, sollen wir nicht so machen. Also ich glaube, dass so ein Denken verkehrt ist und auch nicht biblisch. Weil ich glaube, dass die Bibel viel ein ganzheitlicheres Menschenbild hat. Und ich glaube, dass die Bibel deswegen auch ein ganzheitlicheres Bild von Beziehungen hat. Wir haben vorher schon von den Beziehungen von Menschen aus dem Alten Testament zu Gott gehört. Und im 5. Buch Mose, in Kapitel 6, Verse 4 und 5 heißt es: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Nicht nur mit dem Herzen, also mit unseren Entscheidungen, mit unseren Einstellungen, mit unserem Willen. Nicht nur mit unserer Seele, also zum Beispiel auch mit unseren Gefühlen. Nicht nur mit unserer Kraft, also mit dem, was wir zum Beispiel für Gott da kennen, sondern mit allem zusammen. Mit unserem ganzen Menschsein. So umfassend und wichtig ist unsere Beziehung zu Gott. Und der Herr Jesus wiederholt es im Neuen Testament, als ihn ein Gesetzesgelehrter ihm nach dem wichtigsten Gebot fragt. Das ist in Matthäus 22, Verse 36 bis 37. Da fragt der Gesetzesgelehrte: Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Und der Jesus sagt: Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also hier kommt nur der Verstand dazu. Aber mit dem soll mein Herrn lieben. Und ich glaube, wenn der Herr Jesus das da im Neuen Testament zu dem Gesetzesgelehrten sagt, dann glaube ich, gut, das auch für uns heute. Was macht eine gute Beziehung aus? Heutzutage gibt es zahlreiche Beziehungsratgeber. Gell? Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gelesen habt. Das ist ein Riesenthema. Also gibt es überall im Internet, in Zeitschriften. Es gibt haufenweise Bücher drüber. Gell? Und das betrifft vor allem den Bereich der Partnerschaften und Liebesbeziehungen. Da gibt es ganz viele so Ratgeber. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil die Beziehungen heutzutage irgendwie ein bisschen brüchiger geworden sind in unserer Gesellschaft, gell? Nicht mehr so verbindlich, nicht mehr so fest. Vielleicht auch, weil man sich mehr Gedanken macht heutzutage drüber, weil man vielleicht manches mehr weiß, mehr analysieren kann, ich weiß es nicht. Ja, und da gibt es gute und schlechte Ratgeber. Es gibt auch viele christliche Ratgeber, Bücher drüber, da gibt es auch wieder gute und schlechte. Und viele Ratgeber, ich meine jetzt nicht die Christlichen, die reden auch gar nicht mehr von Ehe, gell? Also da geht es eher so um Partnerschaft und um ja, Lebenspartner oder Partner oder so. Aber was macht eine gute Beziehung aus? Die Kennzeichen dafür werden in all diesen Ratgebern auch sehr unterschiedlich angegeben, gell? Da gibt es die einen, die sagen, das ist besonders wichtig, die anderen sagen wieder andere Dinge, die besonders wichtig sind. Also jeder gibt da irgendwie so Hinweise, was jetzt wichtig wäre, was zu beachten wäre, um eine gute Beziehung zu haben. Aber es gibt schon auch einige Gemeinsamkeiten in diesen Ratgebern und es gibt da durchaus einige Kriterien, die mit biblischen Werten auch übereinstimmen. Und ich möchte mal ein paar von denen aufzählen, also es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Achtung und Respekt, Kommunikation, Vertrauen, Offenheit und Ehrlichkeit, Gemeinsamkeiten sind wichtig, Zeit, die man miteinander verbringt, gemeinsame Pläne und Projekte, Intimität und Nähe, zueinander stehen. Eine gute Partnerschaft muss gepflegt werden. Und eine gute Beziehung wird gelebt. Sie ist lebendig. Wie ist es mit unserer Beziehung zu Gott? Könnten diese Kriterien da auch zutreffen? Auch da komme ich später nochmal drauf zurück. Man stellt sich jetzt mal vor, man lebt in einer Ehebeziehung, gell? Man verbringt aber eigentlich gar keine Zeit miteinander, man redet nicht miteinander, außer bringen wir mal den Müll runter und was gibt es denn heute zum Essen? Man hat keine gemeinsamen Pläne, man hat keine Nähe und keine Intimität und man pflegt die Beziehung überhaupt nicht. Ist das eine Ehe? Ja, ich habe ja einen Trauschein, gell? Da steht es ja drauf, ganz klar, darauf steht, dass wir Ehepaar sind. Also haben wir auch eine Beziehung zueinander. Ja, aber wie wir auf gut Bayerisch sagen, da daudelt's. Also für Nicht-Bayern übersetzt, da ist kein Leben drin. Wie ist es mit unserer Beziehung zu Gott? Ja, ich habe mich ja bekehrt, kann ich sagen. Gell? Ich habe mich bekehrt, ganz klar, das weiß ich noch. Ich weiß noch das Datum, ich weiß noch, wo das war, an welchem Ort, ich weiß, welcher Evangelist da gesprochen hat und was der da gesagt hat und ich bin da nach vorn gegangen, ich habe das bekannt für alle, ich weiß das alles, ich habe mich bekehrt, ich glaube jetzt an Jesus. Ja, und jetzt? Was ist heute? Natürlich ist das erstmal das Wichtigste, dass ich mich bekehre und dass ich Entscheidung treffe. Aber was ist, wenn die Jahre einhergehen? So wie in manchen Ehen. Kann das in der Beziehung zu Gott auch, entschuldigt, daudeln? Wo Gott doch das Leben an sich ist, gell? Das steht bei euch da an der Wand. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gell? Gott ist das Leben. Ja, aber was ist mit unserem Part? Damit jetzt gar Missverständnis zwischenzeitlich aufkommt, also ich meine, mir geht es nicht um ein Leistungschrist sein, gell? Noch mehr beten, noch mehr im Wort Gottes lesen, noch mehr Projekte in der Gemeinde machen, das meine ich nicht. Gell? Ich glaube, es geht um mehrere. Und ich glaube, das geht viel tiefer. Das betrifft unser ganz Menschsein, unser Innerstes, das betrifft unsere innere Haltung, unseren Wesenskern. Das betrifft was übrig bleibt, wenn alles andere wegfällt, wenn das weggeht, wenn alles andere nicht mehr da ist, was uns immer so beschäftigt, was wir uns so Gedanken machen, gell, wenn wir vielleicht mal in einem Zustand sind, wo viele Dinge, die wir so haben oder können, nicht mehr da sind. Was bleibt übrig in unserem Leben? Gell? Was ist wirklich das, was in uns drin Wert hat. In der Biologie, da ist so, was lebt, das wächst. Und ich glaube, das gilt neben der Biologie auch fürs geistliche Leben. Ja, ich habe vorher an zwei Stellen gesagt, dass ich nochmal drauf zurückkommen werde, auf Dinge. Das war einmal, wo ich gesagt habe, ich glaube, wir müssen uns nicht damit abfinden, wenn unsere Beziehung zu Gott halt nicht so eng und nicht so vertraut und liebevoll ist, wie sie sein sollte und wie sie sein kann. Und dass wir uns damit eigentlich auch nicht abfinden dürfen. Und dann habe ich noch die Frage gestellt, ob diese Kriterien, die ich so eigentlich genannt habe, für positiv gelingende Beziehungen und der Menschen, ob das auch auf unsere Beziehung zu Gott zutreffen kann. Ich möchte jetzt noch auf diese zwei Sachen eingehen und möchte euch einen 10-Punkte-Plan vorstellen. Wie die Beziehung von uns Einzelnen zu Gott wieder inniger und vertrauensvoller werden kann. Und wie wir in der Liebe zu Gott wachsen könnten. Ich sage nicht, dass der Plan vollständig ist. Und ich sage nicht, dass es nicht noch andere ganz viele gute, wertvolle Ideen gab, wie das passieren kann. Aber es ist ein 10-Punkte-Plan von Sachen, die ich erkannt habe in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und ich möchte es einfach gerne an euch weitergeben. Und vielleicht kann nicht jeder von euch alles annehmen. Gell? Das ist okay. Vielleicht kann auch nicht jeder mit allen Punkten was anfangen. Gell? Und vielleicht sagt mancher bei manchen oder vielen Punkten, das weiß ich doch alles schon, das mache ich doch, das passt doch alles bei mir. Dann ist es gut, wunderbar. Aber wenn für jeden von euch nur eine einzige Sache dabei ist, für jeden nur eine Sache, die ihn weiterbringt in der Beziehung zum Herrn, die ihm hilft, in der Liebe zu Gott zu wachsen, eine engere Beziehung zu ihm zu haben, dann freut es mich. Und dann ist das Ziel von der Predigt erreicht. Ja, wie können wir, in Klammern wieder, wie können wir in eine innigere und vertrauensvollere Beziehung zum Herrn kommen? Wie können wir in der Liebe zu Gott wachsen? Erstens, sich erinnern, was habe ich schon mit Gott erlebt? Wir Christen sagen ja oft, wir dürfen nicht zurückschauen. Gell? Ja, nicht zurückschauen, immer nach vorn. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir ab und zu zurückschauen und zurückblicken, was wir schon alles mit Gott erlebt haben. Und das ist in einer menschlichen Beziehung übrigens auch so, wie zum Beispiel in einer Ehe oder in einer Freundschaft. Da ist es doch auch total schön, wenn man mal ein Fotoalbum nimmt und mal schaut, hey, wie war denn das früher? Ah, warst du noch den Urlaub? Oder Mai, und da haben wir das und das erlebt und vielleicht die Wanderung gemacht und das Erlebnis und die Familienfeier. Und das ist einfach was Schönes, wenn man sich daran erinnert und das einfach wieder so gegenwärtig kriegt. Ja, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, wir haben es miteinander erlebt, wir haben was miteinander auch durchgestanden. Und ich glaube, das ist total gut, wenn man auch auf Gott zurückschauen, was wir alles schon mit ihm erlebt haben. Ja. Also ich habe vor einiger Zeit wieder so ein bisschen zum Gitarrespielen angefangen, so ganz minimal, aber ich habe dann so alte Liedermappen, weil da sind so einfache Lieder drin von einer früheren Gemeinde, wo ich mal war, und das war so ein bisschen aus der Zeit, wo ich mich bekehrt habe, wo ich dann meine Frau kennengelernt habe, und ja, mir ist das dann alles wieder so eingefallen, wie schön das war, wie wunderbar das war, wie Gott mich Dickschädel da so geführt hat, wie er mich geknackt hat, wie er so liebevoll mich umworben hat, wie viel Leid er überall positioniert hat, ob das in der Arbeit war und sonst wo, dass ich irgendwann gar nicht mehr auskennen habe und gemerkt habe, ja, das ist einfach, da ist was dran, gell, und habe mich mit dem beschäftigt. Und das ist einfach, finde ich, schon total schön, wenn man sich daran erinnern kann. Gell. Man, jetzt könnte natürlich sagen, ja, das ist sentimental, gell. Ja. Aber ich glaube nicht. Und im Psalm 103, Vers 2 heißt es, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Gell. Nicht vergessen. Zweiter Punkt, sich ein Vorbild nehmen. Ich glaube, das kann total hilfreich sein, wenn wir uns mal eine Zeit lang ein Vorbild nehmen, an dem wir lernen können, wie eine intensive, liebevolle Beziehung zu Gott sein kann. Und da gibt es natürlich wunderbare biblische Vorbilder. Das ist zuallererst natürlich auch die Beziehung vom Herrn selber zu seinem Vater. Aber auch die vorher schon genannten unvollkommenen Menschen können wir mal anschauen. Wir kennen zum Beispiel mal den Mose, Abraham, Petrus oder den Paulus. Kann man zum Beispiel mal hernehmen und versuchen, mit dem Fokus mal drauf zu schauen, wie war deren Beziehung zum Herrn? Ja, gar nicht so sehr, was haben die alles gemacht und was ist da alles so drumherum passiert. Einfach mal diese Personen betrachten und schauen, wie haben die mit Gott kommuniziert, wie haben die auf Gott vertraut, wie sind die durch Krisen gegangen, was haben die da gelernt? Also ich glaube, dass man da total viel lernen kann. Gell? Auch aus Fehlern, also mir gefällt immer so der Petrus mit seiner Impulsivität. Gell? Ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge draus lernen, gell? Auch wenn man es nicht machen kann. Und auch wie der Herr dann reagiert. Aber ich glaube, dass es auch gut ist, wenn wir uns ein Vorbild aus der Gemeinde nehmen. Oder natürlich auch aus anderen Gemeinden. Also wenn wir uns einfach Geschwister als Vorbild nehmen, die wir kennen, wo wir irgendwie so das Gefühl haben, Mensch, der hat eine total enge Beziehung zum Herrn. Gell? Dass wir einfach mal fragen, hey, wie machst du das so? Gell? Und ich meine, da auf gar keinen Fall irgendeinen Personenkult. Gell? So, ich bin das Paulus und so. Also sowas meine ich überhaupt nicht. Sondern ich meine, so wie es in Hebräer 6, Vers 12 auch heißt, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch den Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Da ist vorher die Rede von den Heiligen. Gell? Und ich glaube, da darf man schon von Menschen lernen. Natürlich muss jeder seine eigene Beziehung zum Herrn haben. Das kann man nicht kopieren. Gell? Man kann nicht sagen, du machst es, ich mache es genauso. Dann habe ich das auch. Gell? Das meine ich auch nicht. Aber ich glaube, das kann total gut sein, wenn ich irgendeinen Bruder, Schwester habe, wo ich sage, Mensch, das irgendwie, da merke ich, da ist mehr da. Einfach mal fragen, wie machst du das, gell, mit deiner stillen Zeit? Wie gestaltest du die, wie überwindest du Schwierigkeiten und Hürden, gell, wenn du Unlust hast, wenn du wenig Zeit hast, wie schaffst du das, gell, wie machst du das? Und ich glaube, jemand anders kommt vielleicht auf Sachen, auf die ich überhaupt nicht komme. Gell, der eine spielt vielleicht ein bisschen für sich allein Gitarre, singt dem Herrn ein Lied irgendwie. Oder ich zum Beispiel gehe total gern spazieren. Also wenn ich spazieren gehe, dann kann ich total gut beten. Dann habe ich so das Gefühl, da fällt so vieles ab von mir. Ich habe kein Telefon, gar nichts. Es ist irgendwie alles. Ich habe das Gefühl, ich kann da total gut nachdenken. Ich habe das Gefühl, Gott spricht da zu mir und kann mich total gut konzentrieren. Und vielleicht hilft das jemand anderem, wenn ich sowas erzähle. Gell? Und ich glaube, da gibt es vielleicht ganz viele Ideen, was man machen kann. Ja, Gebetstagebuch schreiben. Oder vorher war das mit dem Karteikasten, mit den erhörten Gebeten. Gell? Ich glaube, so alles solche Sachen, da kann ich unheimlich viel an Kreativität und Erfahrungen mitnehmen von anderen. Dritter Punkt. Haben wir heute schon mal gehabt, in einer anderen Form als Thema. Ehrlich sein vor Gott. Keine fromme Fassade. Ihm alles hinbringen. Auch unsere Not, unseren Zweifel und auch unsere negativen Gefühle. Wenn wir die Psalmen lesen und also manche Gottesmänner anschauen im Wort, die haben nicht immer nur schön geredet, es war nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, es war nicht immer nur der totale Glaube und der totale Erfolg und alles gelingt und alles ist gut. Das waren ganz viele andere Sachen, menschliche Tiefen. Und ich glaube, wir dürfen und ich glaube, wir sollen Gott unser Herz bringen, so wie es ist. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Nichts Aufgesetztes. Und ich glaube übrigens auch, dass genau durch solche schwierigen Situationen als Beziehungen oft gestärkt werden. Gell? Und man sieht es bei menschlichen Beziehungen, wenn es ganz schwach kommt, wenn man durch Krisen geht, entweder es geht auseinander leider, das gibt es auch, aber die, die zusammenbleiben und gemeinsam durch Krisen gegangen sind, die meisten, wenn man dann fragt, die sagen ja, unsere Beziehung ist eigentlich viel enger und viel tiefer geworden. Gell? Und ich glaube, mit unserer Beziehung zu Gott ist es auch so, wenn wir mit ihm durch diese Zeiten gemeinsam gehen, dann glaube ich, kann die Beziehung enger und tiefer werden. Vierter Punkt. Ich weiß nicht, ob es bei euch junge Paare gibt, oder vielleicht erinnern sich auch die Älteren daran, aber so gerade da, wo man jemand, wenn man verliebt ist, wenn man jemand kennenlernt, dann interessiert man das doch total, was, für was der andere sich auch interessiert. Oder? Also man fragt man da, was machst du, was hast du für Interessen, wie denkst du über das, wie denkst du über jenes, wie tätst du das mal, oder was hast du bisher so gemacht? Dann interessiert man sich doch dafür. Wie ist denn das mit Gott? Ich glaube, wir sollten uns fragen, was interessiert Gott? In seinem Wort forschen, gell? Was sind denn Gottes Interessen, was will er eigentlich, was macht er in seinem Wort für Aussagen, was er wichtig ist? Und das einfach mal anschauen. Ich glaube, das kann auch unsere Beziehung zum Herrn echt stärken. Gell? Vielleicht Gott, interessiert sich Gott zum Beispiel für die Menschen um mich herum. Er sagt in seinem Wort, dass es ihm wichtig ist, dass Menschen errettet werden, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder zum Beispiel in der Gemeinde, dass niemand Mangel an der Gnade leide. Wofür interessiert sich Gott noch? Für seine Gemeinde zum Beispiel? Ich glaube, das ist ihm auch sehr wichtig. Oder er will mit meinem Leben was machen, er hat was vor mit mir. Also ich glaube, das ist gut, wenn wir überlegen, was ist eigentlich dem Herrn wichtig. Fünfter Punkt. Persönliche Führung von Gott erwarten. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir davon ausgehen, dass Gott Interesse an unserem Leben hat. Und es ist wichtig, dass wir ihm unsere Pläne und unsere Vorhaben hinbringen. Und ich meine jetzt nicht nur die Geistlichen, gell, die ganz Frommen, ich meine auch das, was uns beschäftigt, in der Arbeit, in der Familie, vielleicht auch in der Freizeit, dass wir die Dinge im Herrn hinbringen und dass wir damit rechnen, dass er uns wirklich persönlich führen kann, dass er zu uns sprechen kann durch Umstände, durch sein Wort, durch verschiedene Methoden, die Gott hat. Und er kann unsere Pläne verändern, gell, er kann es abwenden. Wenn es keine guten Pläne sind, er kann uns stoppen und bremsen, er kann Türen schließen, er kann Türen öffnen, er kann uns führen. Wir können einen Rat bei ihm suchen. Ich glaube, Gott ist ein wunderbarer Ratgeber. Und ich glaube, es ist ja wichtig, dass wir uns abstimmen mit Gott. Gell? Bei allem, was wir so wollen und vorhaben, sind wir da nur in dem, was der Herr möchte für mein Leben. Und ich glaube, da muss auch nicht alles vom Himmel fallen. Gell? Ich glaube, wir müssen nicht warten, bis wir was hören oder irgendwelche Buchstaben vom Himmel fallen oder wir irgendwie der hat das so vor Augen gemalt gekriegt, sondern wir haben einen Verstand geschenkt gekriegt vom Herrn, wir haben ein Herz gekriegt, wir haben sein Wort gekriegt und ich glaube, wir können die Dinge einfach mal anpacken und können selber losgehen. Und dabei versuchen, am Herrn zu bleiben, gell, in diesem Hören zu bleiben. Ich glaube, dadurch wächst auch die Beziehung zum Herrn, dass wir in dieser Abstimmung lernen, auf Gott zu vertrauen und auf seine Führung. Und Gott kann Türen schließen, gell, und kann uns Wege ebnen. Gell. Und es ist vielleicht besser, mal vor einer verschlossenen Türe zu stehen und zu sagen, na gut, dann war es jetzt nicht das Richtige, als wenn man immer nur stehen bleibt und sagt, jetzt mache ich gar nichts, weil dann kann ich auch nichts verkehrt machen. Gell. Ich glaube, das wäre keine gute Haltung, glaube ich. Sechster Punkt. Alles, was ich bisher genannt habe, das braucht Zeit. Wir brauchen regelmäßige Zeit mit dem Herrn. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du Schwierigkeiten damit hast, und vielleicht sind Leute da, die ganz große Schwierigkeiten damit haben, die nicht jeden Tag regelmäßig in der Bibel lesen, die da frustriert sind, sagen, ich schaffe das immer nicht. Gell? Jetzt sage ich was ganz Krasses, gell? Versteinigt es mich da nicht. Ich sage, fang, wenn es gar nicht geht, fang lieber ganz klar an. Und wenn es jeden Tag erstmal nur 10 Minuten sind, was sagst, ich nehme mir das vor und das suche ich mir bestimmte Zeit und die nimmt man nichts anderes weg und ich verbringe nur 10 Minuten jeden Tag. Und da 5 Minuten ein Kapitel lesen im Wort und die anderen 5 Minuten bete für den Tag, dank dem Herrn. Und natürlich geht es darum, das auszubauen. Gell? Also nicht, wie ich vorher gesagt habe, Leistungschristentum, aber natürlich sind wir dabei dann nicht stehen bleiben, die 10 Minuten. Das meine ich nicht. Aber wenn du merkst, es ist ganz, ganz schwierig, dann fang lieber klar an, als wenn du das gar nicht machst. Dann sagst du, naja, das habe ich irgendwie gar keine Zeit und so. Sondern plan das ein, ganz bewusst, an irgendeinem Zeitpunkt, wo es dir leicht fällt. Viele können das sehr gut in der Früh machen, aber vielen fällt es auch schwer. Und wenn es gar nicht so gut geht in der Früh, dann setzt die abends hier. Das ist eine Ordnung, steht nirgendwo drin, dass man abends nicht zum Herrn kommen darf. Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass wir uns überlegen, wie gestalten wir unsere stille Zeit und wie schützen wir die auch gegen Einflüsse von außen. Gell? Weil es werden ganz viele Sachen kommen, die das stören wollen, die das wegnehmen wollen, die suggerieren wollen, du hast keine Zeit, das geht nicht, du schaffst es nicht. Gell? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen. Es ist wichtig, dass wir Gott auch in unseren Alltag mit einbeziehen. Das, glaube ich, gehört schon auch dazu. Gell? Man kann Zeit mit Gott auch verbringen, zum Beispiel beim Autofahren oder bei vielen anderen Gelegenheiten, wo wir jetzt nicht vielleicht ein Gespräch mit einem Gegenüber führen, in der Arbeit oder so, da wird es schwierig sein. Aber ich glaube, es gibt viele Zeiten, wo wir diese Momente haben, wo wir Herrn Dinge hinbringen können, wo wir danken können, wo wir, wenn wir irgendwelche Dinge erleben, wo wir uns vielleicht über jemanden ärgern oder an etwas ärgern, dass wir Gott das gleich hinbringen können oder bitten können, dass er jetzt eine gute Entscheidung trifft. Also ich habe oft dienstliche Termine und wenn ich da hinfahre zu diesen Terminen, dann bete ich oft vorher, gell, und bitte den Herrn, dass er das Gespräch segnet und dass das einfach dann gut wird. Das ist ganz wichtig. Gell. Aber das allein ist nicht. Also man kann die Beziehung zum Herrn nicht nebenbei leben. Also ich glaube, es ist schon ganz, ganz wichtig, dass man sich diese extra Zeiten einfach annimmt beim Herrn. Siebter Punkt, den Willen Gottes tun. In Johannes Kapitel 15, Verse 14 bis 15 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich glaube, jeder andere, der uns sowas sagen darf, jeder Mensch, da darf man, glaube ich, ein großes Fragezeichen haben. Gell? Ich bin nur dein Freund, wenn ich das tue, was du sagst. Gell? Das ist schon erstmal bizarr, oder? Was kann der Herr Jesus damit meinen? Also ich persönlich glaube, dass das eine eher eine Folge vom anderen ist. Ich glaube, wenn wir Jesus lieben, dann folgt unweigerlich daraus, dass wir seinen Willen tun. Denn unsere Liebe zu ihm ist eben nicht nur was Gefühlsmäßiges, gell? Das auch, aber nicht nur, sondern es ist auch was Ganzheitliches. Und der Liebe sollen und müssen natürlich auch entsprechende Taten folgen. Das ist ja ganz normal, das geht eigentlich gar nicht anders. Gell? Wenn der Jesus unser Herz verändert und da was passiert, dann werde ich mir anders verhalten. Gell? Und also mit deiner ganzen Kraft, wie gesagt, was du ja auch, gell? Den Herrn lieben. Wenn das nicht so ist, dann müssen wir leider davon ausgehen, dass irgendwas nicht passt. Gell? Dass irgendwas doch noch nicht so ganz stimmt, wenn das jetzt gar nicht so ist. Gell? Oder dass wir irgendwas nicht begriffen haben. Und darüber hinaus glaube ich, dass Gottes Gebote auch ein sehr liebevoller und hilfreicher Rahmen sein, damit wir in seiner Liebe bleiben können. Weil ein paar Verse vorher, nämlich auch in Johannes 15, Vers 10, da heißt es, nachdem der Herr das Bild vom Weinstock erläutert hat, sagt er, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und da sehen wir daran, dass der Herr Jesus in der Sache selber unser Vorbild ist. Das haben wir heute schon gehabt, für die in der ersten Stunde da waren mit dem Psalm 40, wo es geheißen hat, ja, wie der Herr Jesus liebt den Willen des Vaters, also es wird nicht der Herr Jesus erwähnt, aber das ist darauf bezogen, wie der Jesus liebt den Willen des Vaters zu tun. Also er selber hat das so gehalten. Und ich denke, wir tun gut daran, auch da drin zu bleiben, den Willen Gottes tun. Achter Punkt. Offen sein für Neues. Ich glaube, wenn unsere Beziehung zu Gott wirklich lebendig sein soll und wenn wir wachsen sollen, dann wird ein Neues in unserem Leben passieren. Und dann soll ein Neues in unserem Leben passieren. In Römer 12, Vers 2 heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und ich glaube, dass da nicht nur um Bekehrung geht, weil er spricht ja im Römerbrief zu den Brüdern. Ich glaube, dass da nicht nur um eine einmalige Sache geht, sondern auch um einen Prozess. Gell? Denn das Prüfen, was Gottes Wille ist, das glaube ich, das soll man immer wieder. Mir geht es, wenn ich sage, dass es wichtig ist, dass wir offen sein für Neues, mir geht es nicht um irgendwelche neuen Lehren, selbstverständlich. Gell? Also die irgendwie was verkündigen wollen, Jesus und Punkt, Punkt, Punkt. Gell? Also das selbstverständlich nicht. Natürlich müssen wir, sollen und müssen wir in der gesunden Lehre bleiben. Aber ich glaube, dass wir nicht immer nur in den alten, vertrauten, menschlichen Strukturen umeinander schwimmen. Entschuldigt, wenn ich das sage, dass wir nicht nur in unserem frommen Suppball so vor uns hinschwimmen, mit dem, was uns eh schon immer, mit was wir uns sowieso schon immer umgeben. Ja? Sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir einmal eingefahrene Wege verlassen und dass wir uns mal für Neues aufmachen. Und damit meine ich zum Beispiel auch Anregungen von außen. Auf das, was unsere Geschwister uns sagen. Und das nicht gleich abtun, wenn es das nicht völlig meinem entspricht, sondern mir das mal anzuhören, mir mal zu überlegen, ob jemand anders vielleicht auch recht haben kann oder mir einen wichtigen Impuls bringen kann für Neues. Neue Blickwinkel auf Gott haben können. Auf sein Wort. Auf die Dinge in unserem Leben. Und dazu ist eben der Austausch mit anderen total wichtig. Und ich glaube übrigens auch, der Austausch mit Geschwistern aus anderen Gemeinden. Und es ist wichtig, dass ich diese Bereitschaft habe, dass ich mich selber mal hinterfrage. Gell? Bin ich noch in der Spur? Bin ich noch richtig? Habe ich wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott? Wachse in der Liebe zu Herrn. Neunter Punkt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt an dem ganzen Thema Beziehung zwischen uns und Gott ist, ich darf meine Beziehung zu Gott nicht gegenüber Menschen ausspielen. Das kann sein, dass ich vielleicht eine ganz verletzte Seele habe, dass mir ganz schlimme Sachen passiert sind, dass ich mir vielleicht schwer tue, dass ich andere Menschen vertraue, dass ich sie liebe, dass ich ihnen gegenüber offen bin, dass ich Beziehung zu ihnen knüpfe. Vielleicht habe ich gute Gründe dafür, dass ich so bin. Und natürlich kann ich immer zu Gott kommen. Gell? Gerade wenn ich solche Erlebnisse habe, kann ich zu Gott kommen. Und ich weiß, ich kann immer allein zu ihm kommen. Und er wird treu sein, immer. Er wird mir zuhören. Er ist immer mit seiner Liebe da. Gell? So wie, ach Papa. Es ist sehr tröstlich, finde ich, das zu wissen, dass das so ist. Aber ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir dabei stehen bleiben und sagen, ja, für uns zählt nur Gott. Gell? Die Menschen sind nicht so wichtig drumherum. Ich glaube, das passt nicht, gell? Wenn die Menschen um uns herum uns gleichgültig sind und wir sagen, wir haben eine ganz intime Beziehung zu Gott und für uns zählt nur Gott, dann kriegt das eine Schieflage. Ich glaube, Gott unterstützt keinen Ego-Trip. Es kann sein, dass es Zeiten von so einem Rückzug gibt, gell? Gerade wenn es mir ganz schlecht geht, wenn ich verletzt bin, wenn ich Schlimmes erlebt habe, dann kann es sein, dann darf das auch sein. Das ist auch in Ordnung, glaube ich. Aber ich glaube, es müssen auch wieder andere Zeiten kommen. Jesus sagt in Johannes 13, Verse 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also die Liebe untereinander, die gehört mit unserer Liebe zu Gott zusammen. Und außerdem habe ich euch ja schon gesagt, wir sollen uns interessieren für das, wofür Gott sich interessiert. Und Gott interessiert sich halt einfach mal für die Menschen. Die liegen einem einfach am Herzen. Und lass andere Menschen teilhaben an deiner Beziehung zu Gott. Ja, es gibt diesen ganz persönlichen, intimen Teil zwischen dir und Gott. Aber es kann auch einen Teil geben, wo du andere mit hineinlässt. Zum Beispiel einen Ehepartner, mit dem du gemeinsam betest. Also ich kriege das manchmal so ein bisschen mit, dass manche Ehepartner eigentlich ganz wenig miteinander beten, sind da ganz schwer. Und das finde ich eigentlich ganz schade, weil das ist so ein wahnsinniges Potenzial, was man da hätte. Oder einen lieben Freund, wenn du jetzt nicht verheiratet bist, mit dem du das tust. Der 10. und letzte Punkt, der ist ganz einfach. Fang heut damit an. Fang heute damit an, was zum Tor, damit deine Beziehung zu Gott inniger, freudvoller, fester, vertrauensvoller und liebevoller wird. Etwas, damit du in der Liebe zu Gott wachst. Verschieb's nicht auf morgen oder auf nächste Woche, sondern geh den ersten Schritt. Ja, vielleicht heute Abend im Gebet oder beim Lesen oder beim Nachdenken oder spazieren gehen oder Musik machen oder was auch immer. Ich möchte die Punkte nochmal ganz kurz wiederholen zum Schluss. Erstens, sich erinnern, was habe ich schon mit Gott erlebt? Zweitens, sich ein Vorbild nehmen. Drittens, ehrlich sein vor Gott, keine fromme Fassade. Viertens, was interessiert die Person, die wir lieben? Was interessiert Gott? Fünftens, persönliche Führung von Gott erwarten. Sechstens, Zeit mit Gott verbringen. Siebtens, den Willen Gottes tun. Achtens, offen sein für Neues. Und neuntens, die Beziehung zu Gott nicht gegen die Beziehung zu Menschen ausspielen. Und zehntens, fang heut an. Ich wünsche euch allen, dass eure Beziehung, eure persönliche Beziehung zu Gott inniger und fester wird und dass ihr immer wieder ganz große Freude und Begeisterung über Gott habt. Ja, das ist vielleicht nicht immer gleich und wird nicht immer so sein. Und das ist, wäre, glaube ich, unrealistisch. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es immer wieder da ist und dass es tief drin ist und dass es einfach wächst. Und das wünsche ich euch allen. Und ja, dass ihr in dieser Liebe zu Gott wächst.